Mord auf Ex.
Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mord auf Ex. Diesmal eine Folge vor dem Jubiläum übrigens, also nächste Woche ist unsere 50. Folge. Kurz davor haben wir nochmal eine ganz, ganz große Spezialfolge. Ich bin Leo, neben mir sitzt Lynn auf dem Sofa und am anderen Ende des Sofas sitzt unser Gast, jemand, auf den ich mich sehr, sehr lange schon gefreut habe. Ich bin persönlich ein riesengroßer Fan. Heute hier ist nämlich Thilo Mischke.
Ja, der Mann der Stunde, kann man eigentlich sagen. Also der, um den sich gerade alles dreht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Thilo hat eine unglaublich tolle Doku über die rechten Strukturen in Deutschland gemacht. Und aufgrund dessen ist er auch gerade sehr in den Medien vertreten und jetzt auch bei uns, worüber wir uns natürlich sehr, sehr doll freuen.
Genau, die meisten kennen Thilo wahrscheinlich aus seiner eigenen Doku Uncovered, wo er mit seinem Team verschiedenen Themen auf den Grund geht und wo auch letzten Montag ein großes Spezial bei ProSieben ausgestrahlt wurde. Das Spezial war rechtsdeutsch radikal, wo er 18 Monate innerhalb rechter Netzwerke recherchiert hat. Und im Endeffekt war es für mich persönlich eigentlich ein großer Appell, dass wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung weiter schützen müssen und auf die Straße gehen müssen. Aber das ist nicht alles. Thilo hat auch davor schon weitere Brennpunkte auf diesem Planeten untersucht. Er war mitunter in den tödlichsten Ländern der Welt, hat zum Beispiel im Irak Freiheitskämpferinnen begleitet. Er war beim Drogenkrieg auf den Philippinen. Er hat bei Kartellen in Mexiko recherchiert. Also er hat wirklich Sachen erlebt, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann oder eigentlich schon, weil all das hat er auch immer festgehalten in Artikeln, in Büchern, aber auch in seiner Doku. Und das Coole ist, dass man da auch immer ganz nah an ihm dran ist. Er spricht aus dem Off zum Beispiel zu den Zuschauerinnen und Zuschauern und lässt alle an seinen Gedanken teilhaben. Ich persönlich muss aufpassen, dass ich nicht in zu viel Nerd-Talk abtauche. Ich habe nämlich auch ganz viele Fragen, was dein journalistisches Werk betrifft und deine Ansichten und auch deine Art, wie du arbeitest, was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ja auch interessant ist. Aber wir haben ihn für die heutige Folge gefragt, was war eigentlich das gefährlichste Land, in dem du jemals warst, beziehungsweise die gefährlichste Recherche und bestenfalls auch noch einen Mordfall, den du uns erzählen kannst. Das ist ja immer noch ein True Crime Podcast.
Und wir reden heute mit ihm über seine Reise an einen der gefährlichsten Orte der Welt, nämlich El Salvador. Thilo ist da hingegangen, er hat mit den Gangchefs gesprochen und er ist unter anderem auch mit einem Vater auf die Suche nach seinem vermissten Sohn gegangen. Und auf diese Geschichte freuen wir uns sehr heute. Auch wenn freuen ein komisches Wort ist, aber wir sind sehr gespannt auf jeden Fall, was er da erlebt hat.
Thilo, schön, dass du da bist.
Guten Tag. Danke.
Hallo, Thilo.
Danke.
War Tag. Sehr formell, oder?
Ja, sehr. Also sehr ich formell. Glaube, jeder Podcast begrüßt sich immer formell. Das ist, man kriegt, ich habe, also auch seit 56 Ausgaben versuche ich eine neue Anmoderation für den Uncovered. Ist immer das Gleiche. Herzlich willkommen.
Und es ist auch immer unnatürlich, weil man sich ja schon vorher unterhalten hat und dann auf einmal so, ah, hallo, Thilo, schön, dass du da bist. Wir haben uns gar nicht eine halbe Stunde vorher schon über alles Mögliche unterhalten.
Durch die Tür rein und sofort aufgenommen.
Einfach so erschienen auf dem Sessel. Bam.
Thilo. So, ich glaube, du beschreibst, so funktioniert ja deutsches Fernsehen, seit es deutsches Fernsehen gibt. Man muss so tun, als würde man sich gerade kennengelernt haben.
Genau.
Ach, guten Tag, Sie haben ja schon ein Mikro an sich dran. Hallo. So.
Da wir ja alle aus der Fernsehwelt kommen, machen wir das natürlich auch professionell im Podcast.
Genau. Aber natürlich wieder mit einem Drink. Wir haben Thilo eingeladen, einen Drink mit uns zu trinken, weil das ist ja auch unser Konzept. Wir reden über True Crime, weswegen Thilo der perfekte Gast ist. Es ist eh so, dass jedes vierte Mordopfer weltweit aus Brasilien, Mexiko, Kolumbien oder Venezuela stammt. Was, wenn man sich mal überlegt, jedes vierte Mordopfer, es ist unfassbar viel. Das heißt, Crime oder True Crime ist dort ein viel alltäglicher, allgegenwärtiger Begriff als hier eigentlich. Und die Menschen haben eigentlich das organisierte Verbrechen in dem Leben akzeptiert, weswegen es super spannend ist, dass jemand wie du da hingegangen bist und quasi den True Crime Begriff mal im Alltag dort untersucht hast und auch der perfekte Gast bist, um quasi die praktische Umsetzung von Crime bei uns zu zeigen.
Ja.
Wir sprechen über quasi Einzelschicksale immer und deine Arbeit geht ja eigentlich hin zu Menschen, wo Crime oder True Crime der Alltag ist.
Ja,
und darüber
deswegen heißt es lustigerweise bei mir, in meiner Wahrnehmung ist es nie True Crime. Also auch dieses, was eben dieser erfolgreiche Podcast von euch macht oder bei der Zeit dieses Zeit-Crime und Stern-Crime und die haben ja alle diese True-Crime-Formate und wenn ich mir die so angucke, sind die auch immer so ganz kunstvoll und so diese schöne Geschichte von dem Mann, der seine Frau im Mixer zu einem Getränk verarbeitet und dann
wunderschön.
So, ja, also immer so, wo das alles so ganz, aber es ist ja auch immer so ganz besonders erzählt und bei mir ist es dann eben eine Mutter, die weint. So, das hat dann nichts, dieses Schöne ist komplett weg.
Ist halt echt.
Ja.
Im Endeffekt.
Aber lustig, was du ja liest oder was es in diesem True Crime Podcast gibt, ist ja auch echt, aber es bekommt immer so eine Aura, die wird so drum gebaut, so dieses.
Eine
so,
Dramaturgie halt
genau.
Dahinter, ne? Aber deswegen hören es auch, glaube ich, Leute so gerne, weil du hast die schlimmsten Geschichten, die das Leben schreibt und es ist halt einfach das Leben. Also das ist einfach passiert und das ist halt so krass an True Crime.
Ja, ich sag immer dazu, also wir lesen alle gerne Thriller, wir lesen alle gerne Bücher und ich glaube, das ist so das gleiche Ding, nur dass du halt diesen Schocker hast, oh Gott, es ist echt. Deswegen versuchen wir halt eine Geschichte auch immer so zu erzählen, als wenn es ein Thriller wäre. Aber im Endeffekt hast, oder Leo hat ja vollkommen recht, du machst das ja schon jahrelang. Also wann hast du das erste Mal angefangen?
Also ich weiß, ich kann mich sehr, das ist mal doof, bei diesem Bügelmikrofon kann man sich nicht am Ohr kratzen. Ich weiß, ich kann mich an meine erste echte, harte Geschichte erinnern. Das war 2000. Also ich habe ganz lange ja über Videospiele geschrieben, das war wenig hart und dann habe ich irgendwie so Jugendthemen irgendwann angefangen zu schreiben und dann war ich bei der Weiß und bei diesem Magazin, was glaube ich jetzt keine Relevanz mehr in der Jugendkultur hat.
Ach, ich lese das, aber ich bin auch nicht mehr jugendlich.
Direkt mal schön austeilen.
Nee, es war ja ey, vor 10 Jahren, 15 Jahren war Weiß ja das so, ich war so stolz, dass ich für dieses Heft für ganz wenig Geld ausgebeutet werden kann und ich war so, das war so ganz toll, das zu machen, aber das ist, wenn du jetzt jemandem erzählst, du hast irgendwie für Weiß geschrieben, so Jedenfalls war ich im Urlaub in Marokko mit 2 Freunden und es war so 2 Wochen, da gab es ein großes Attentat, einen Anschlag in Casablanca. Und ich habe dann mit meinem besten Freund, meinte ich so, wollen wir da einfach mal hinfahren und wir versuchen mal, die Leute zu finden, die das überlebt haben oder die den kannten, der sich hochgesprengt hat. Weil du hast ja dann in den Nachrichten immer nur so gesehen, es gab Attentat, so viele sind gestorben, das ist passiert. Und dann sind wir in diese Straße gefahren, als so Rucksacktouristen, so unseren Pass als einziges Ausweismittel und haben einfach in dieser Straße, in der dieses Internetcafé hochgesprengt wurde, einfach alle angesprochen auf Englisch. Ich meine, so hast du es gesehen? Und dann haben die mir alle ihre Geschichte erzählt. Unter anderem eben auch einer der Attentäter, dessen Bombe nicht hochgegangen ist, ist rausgerannt und er hat ihn in den Arm genommen und er hat dann beschrieben, wie sein Herz gegen seine Brust geschlagen hat. Und diese Erzählung war, was dann dazu geführt hat, okay, ich will mehr als das, was ich in der Tagesschau höre, weil das ist das, was nicht erzählt wird. Und dann kam aber auch der marokkanische Geheimdienst, bei dem, da wusste ich noch nicht, dass der ziemlich hart arbeitet, und haben uns so Pässe abgenommen, oh, was wir hier machen. Und wir waren ja überhaupt nicht akkreditiert als Journalisten, sondern wir haben einfach das so gemacht. So. Und lustigerweise habe ich dann eben die Geschichte für die Weiß aufgeschrieben und aber auch für die dpa. Und dann habe ich gesehen, okay, die Leute wollen so eine Art Geschichten auch lesen und sie wollen eben auch das Menschliche in dieser Geschichte hören. Und nicht nur der Attentäter, der sich hochsprengt, sondern dass der Attentäter, der aus dem Laden gerannt kam, ganz doll Angst hatte und das Gefühl... Und wusste, ey, ich mache hier was falsch. Ich spreng mich doch nicht hoch. Und das hat diese ganze Geschichte in so eine neue Dimension bewegt. Und das war, glaube ich, meine erste ernste Geschichte, die ich gemacht habe. Und
willst du sagen, es hat dich so ein bisschen süchtig gemacht?
Das kam später mit diesem süchtig. Ich hatte schon immer so das Interesse an so seltsamen Geschichten. Ich wollte immer so, auch wenn ich über Videospiele geschrieben habe, bin ich ganz oft auf so eine Messe nach L.A. geflogen und habe dann aber die Geschichte geschrieben über die Prostituierten, die mit den dicken Gamern schlafen müssen, die auf die Messe gehen. Und habe aber so über die Messe erzählt. Also ich wollte immer aus einer anderen Perspektive eine Geschichte erzählen, will jeder Journalist. Das ist ja, so, das ist jetzt damit ist nichts Besonderes, dass ich das möchte.
Königsklasse im Endeffekt.
Aber es ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, sonst können wir eben so Tickermeldungen schreiben. Und die Sucht kam erst so, ich würde sagen, eben auch mit Uncovered. Also so, als ich dann angefangen habe, wirklich jedes Jahr 5-6 Folgen, und am Anfang waren es ja noch 3 Länder pro Folge mit 3 verschiedenen Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Das war wie ein Rausch. Und da entstand dann dieses, ich brauche das in meinem Leben. Ich muss wirklich dieses Gefühl haben, da ist irgendwas, wo sich jemand nicht hintraut. Aber das ist für mich keine Motivation, dorthin zu gehen, sondern da entdecke ich Geschichten, die entdecken andere nicht. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das mache. Und das klingt so lustig eitel, wenn man das sagt, aber das ist so, das macht dann, wenn man es einmal gemacht hat, wirklich so süchtig. Das ist, glaube ich, so wie Leute, die dieses Wingsuits machen. Das versteht keiner und du denkst...
Adrenalinsport.
Ja.
Genau.
Die Achterbahn der anderen Klasse, würde ich sagen.
Journalistische Achterbahn.
Ja.
Und wenn du mit Kriegsreportern, man trifft sich ja dann auch und dann hat dann da auch vor Ort keine Eitelkeit, unterhält sich miteinander, treibt alle an. So, alle sagen, wir verkaufen das über, was wir machen. Also das wirkt immer gefährlicher und schlimmer, als es ist. Weil du hast ja sehr viel Normalität auch. Und das war dann eben das, was wir bei Uncovered machen.
Das ist eigentlich direkt irgendwie interessant, weil du sagst, es wirkt schlimmer.
Ja.
Ich hätte eigentlich das Gefühl gehabt, ihr kriegt es gar nicht hin, das so zu zeigen, wie schlimm es eigentlich ist in dem Moment. Also die Gefühle in einem drin, ja, die Angst und das Befangen, wenn man dann durch eine Stadt fährt, in der Gangs regieren und du von einer Straße in die nächste fährst und jeden Moment irgendwie abgeschossen werden kannst, kriegst du gar nicht eingefangen mit der Kamera, weil es ein Gefühl in dir drin ist.
Das stimmt, das kannst du gut aufschreiben oder in einem Podcast kannst du davon gut erzählen. Das fehlt auch tatsächlich an Cover. Das haben wir aber verändert auch. Also wir erzählen mehr, was bewegt das Team, was bewegt mich. Aber man darf nie vergessen, dass überall, wo Menschen sind, gibt es auch Normalität. Und in den schlimmsten Krisengebieten, in Irak, in Syrien, klar, ich stand an so einer Schützen, wie heißt das, an so einem Wall, so eine
Schützengraben.
Ja, aber das Gegenteil, nach oben gebaut. Ja. Und dann ist eben ein IS-Kämpfer auf uns zugerannt und dann haben die Kurden mir halt angeboten, schieß ihn doch tot und geben mir so ein Gewehr in die Hand. Aber die lachen dann dabei. Also nicht, das ist nicht irgendwie zynisch, sondern das ist deren Realität. Und du bist in dieser Realität, das dauert 30 Minuten, dann bist du daran gewöhnt, an diese Realität. Und dann sagst du natürlich, nee, also so, du schießt ihn jetzt nicht tot. Aber
hast du oft den Moment, wo du eigentlich kurz überlegst, was wäre, wenn ich jetzt mitmache? Also nicht beim Schießen, aber was ist, wenn dir irgendwer anbietet, komm doch einfach mal mit bei unserem nächsten Ausflug, wo wir Schutzgeld eintreiben. Also machst du mit einfach. Hast du auch keine moralischen Bedenken, sagst einfach, hey, komm.
Also habe ich, klar, also so, du machst dich ja dann mit zum Mit, also du könntest ja auch sagen, macht's nicht und ich tue das dann auch. Warum macht ihr das? Das ist doch scheiße und dann kommt da das gute Interview zustande. Aber natürlich gucke ich mir das an. Also so, ich kenne da auch wirklich keine Grenzen. Also ich würde, wenn jemand so, es gibt so einen tollen Film, der heißt Mann beißt Hund. Da geht's genau darum, so wie weit kann man als Dokumentarfilmer gehen? So, und die begleiten halt einen Psychopathen und der bringt halt niemanden um und dann fängt das Dokumentarfilmteam zu sagen, so mach doch mal jetzt was. Und dann muxelt der halt das Team ab und dann filmen die das und dann aber da gehen wir mit immer und überall und kennen dann auch keine Grenze und das ist gefährlich allerdings.
Ja, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu der Geschichte, über die wir gerne mit dir heute sprechen würden, nämlich das ist, glaube ich, wahrscheinlich eins der weitesten Dinge, wo du je gegangen bist, nämlich nach El Salvador, also einen der gefährlichsten Orte, den es auf dieser Welt gibt. Und ich erinnere mich noch, du erzählst irgendwann auch im Film, dass du sagst, ja, ich sehe einfach so aus, als würde ich hier auf dem Jeep stehen und ein bisschen rumfahren, aber im Endeffekt ist es hier das Krasseste, was mir je passiert ist. Wie bist du überhaupt darauf gekommen zu sagen, ich fahre an so einen Ort? Also war das auch genau dieses Ding von, ich will noch weitergehen?
Das ist lustig, das ist dann sogar, die Genese von solchen Geschichten ist immer ust einfach. Das ist so, wir wollten, also in der ersten Staffel war das ja noch so nach so Oberbegriffen, nach so Gangs. Und dann, wenn du was über Gangs machst, dann musst du halt nach El Salvador, weil diese Maras und irgendwie Barrio 18, also die berühmtesten Gangs, die es eigentlich gibt, die kommen halt von dort. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dann dahin. Und ich kann mich auch noch, das war auch das erste Mal, wo es so richtig gefährlich wurde, wo du halt eine Schussweste während der Arbeit trägst, weil du das irgendwie nicht weißt, was passieren kann. Und dann haben wir es recherchiert und dann sind wir hingefahren. Und dann haben wir aber auch sehr viel Glück gehabt. Also es war so, wir haben bei unseren Drehs generell relativ viel Glück, dass irgendwie so bestimmte Dinge, also in Anführungsstrichen Glück. Also so,
ja, das ist halt doof zu sagen.
Reporterglück.
Ja.
und es gab dann in den letzten 48 Stunden, wir waren 48 Stunden am Stück wach, weil so viele Dinge passiert sind. Also es fing an mit einem Waffenstillstand, der dazu führte, dass wir plötzlich alle drei Gang-Leader an einen Tisch kriegen, die miteinander dann reden, die sich irgendwie noch 10 Stunden vorher...
Wie habt ihr die an einen Tisch bekommen?
Wir hatten einen Journalisten vor Ort und der machte immer die Gang-Geschichten oder der hat immer die Gang-Geschichten in diesen lokalen Nachrichten gemacht. Und ich habe ihn dann gefragt, also er ruft an, Tilo, mach mal schnell den Fernseher an. Fernseher an, Waffenstillstand bekannt gegeben und dann so im Gespräch so... Okay, wenn jetzt ein Waffenstillstand ist, kennst du die drei, die da gerade erzählen im Fernsehen? Na klar kenne ich die. Kriegen wir die alle an einen Ort? Ja, gib mir 48 Stunden. Und dann...
Und warum sagen die ja? Also wollen die...
Das ist eine gute Frage.
Wollen die, dass die Journalisten darüber berichten, dass sie doch nicht so sind, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werden, also als gefährliche, menschenverachtende Monster?
Ja.
Wollen sie das oder wollen die einfach aufmerksam? Also was ist deren... Motivation.
Also tatsächlich ist dieses Gangwesen, nenne ich jetzt mal, in El Salvador ein politisches. Das sind eigentlich, weil jede, also sie handeln aus Verzweiflung, weil deren Regierung so korrupt ist, sie haben kein Geld, sie sind wirklich arme Schweine. Dann entwickelt sich diese Jugendkultur der Gangs, dann stirbst du ja mit 40, bist du ja tot, also du wirst ja da auch nicht wirklich alt. Und sie wollten sich mit uns treffen, damit sie frei erzählen können, in welchem korrupten Land sie leben und dass sie sich gegenseitig töten, weil sie keine andere Wahl haben, weil sie einfach nicht wissen, wohin. Und das ist ja dann auch in El Salvador mega pervers. Also die bringen sich ja um wie die schlimmsten Psychopathen. Also so, ich kann gerne Beispiel nennen.
Ich glaube, wir müssen einmal, bevor wir so super reinsteigen, sorry, dass ich euch unterbreche, einmal einen Überblick geben. Weil ich glaube, nicht jeder weiß automatisch, was da abgeht. Und im Endeffekt, El Salvador ist ein Staat mit 6 Millionen Einwohnern, wo du dann hingereist bist. Und dort werden jährlich 2000 Menschen vermisst und 6500 Menschen ermordet. Also es ist wirklich...
Ich glaube, wechselt sich immer ab mit Honduras, die meisten Tote pro Tag in einer Stadt.
Wir reden ja jetzt gerade schon länger über Gangs und über deine, ja, deine Recherche in dieser Szene. In dieser Folge sprechen wir speziell gleich noch über einen Mordfall, der mit einer Gang was zu tun hat, und zwar nennt sie sich MS-13. Die MS-13 ist eine Gang, das muss man einmal kurz nochmal erwähnen, damit man überhaupt den Hintergrund versteht, warum die so groß sind in El Salvador, aber auch zum Beispiel in den USA. Es ist nämlich eine Gang, die ursprünglich in Los Angeles gegründet wurde. Also eigentlich kann man damit sagen, hat El Salvador sein Gangproblem den USA zu verdanken. Die Geschichte der MS-13 begann nämlich damals in Los Angeles, Ende der 1970er Jahre, wo hauptsächlich Salvadorianer, aber auch andere wie zum Beispiel Honduraner oder Guatemalteken eine Gang gegründet haben mit dem Namen Mara Salvatrucha, heute aber viel bekannter als MS-13. Und damals in L.A. ging es auch schon um Dinge wie, ja, wie es heute auch geht, um Drogen, um Menschenhandel, um Geldwäsche, aber auch Dinge wie Prostitution. Und das ist das irgendwann dann in den USA aufgefallen. Die Gangmitglieder wurden danach verhaftet und aus den USA nach El Salvador abgeschoben. Das heißt, eigentlich kann man sagen, das Gangproblem wurde nach El Salvador exportiert. Das Problem dabei war eigentlich dann aber eher, dass die MS-13 in El Salvador ja schon gute Kontakte in die USA damit hatte. Das heißt, auch während des Bürgerkriegs 1992, aber auch immer noch, konnte man sich gut vernetzen mit Menschen in den USA und dadurch wurde die Gang größer und größer.
Das ist ja eigentlich ein bisschen ironisch, weil Trump ja heute eher sagt, okay, diese Gang ist eine Bedrohung für die USA. Also Trump hat sogar gesagt, die MS-13 ist unter anderem der Grund, warum er eine Mauer bauen wollte. Ist eigentlich ein bisschen ironisch, wenn man denkt, das Problem kommt sogar aus den USA.
Ja, genau. Also im Endeffekt nutzt Trump die MS-13 oder die Gangkriminalität in El Salvador als Rechtfertigung seiner knallharten Einwanderungspolitik. Und er übertreibt auch etwas, weil zum Beispiel in den USA die MS-13 zumindest von 1,4 Millionen Gangmitgliedern 10.000 Mitglieder hat. Also auch nicht die größte Gang aller Zeiten und die war auch immer stärker, die ist in den USA nicht mehr so stark, dafür aber in El Salvador. Und was genau das bedeutet, das kannst du uns ja noch viel mehr erzählen, Thilo.
Diese Gang ist in El Salvador wie eine Besatzungsmacht. Also es gibt zwar eine Regierung und alles, aber die haben da eigentlich das Sagen. Das fängt für die Bewohner schon damit an, dass jeden Tag, wenn die zur Arbeit fahren, wenn sie zur Schule fahren, dass da Kinder an den Straßen stehen und so eine Art Wegzoll fordern. Diese Kinder, und das wissen auch alle, gehören halt zu der MS-13. Und wer jetzt sagt, okay, ich zahle den einen Dollar nicht, um zur Arbeit zu kommen, der wird früher oder später halt bezahlen müssen und im schlimmsten Falle mit seinem Leben. Das ist ein alltäglicher Terror, den wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Also knapp 40% der Tötungsdelikte in El Salvador sind der MS-13 zuzuschreiben. Also diese Bande hat da wirklich das Sagen. Und aufgrund dessen, weil die da halt auch so dominant ist, weil man um die auch gar nicht herumkommt, die treibt zum Beispiel auch Schutzgeld ein. Zwischen 10% und 40% der ganzen Einnahmen müssen die Leute dort vor Ort abgeben an diese Bande. Und aufgrund dessen sagen dann natürlich auch viele, okay, dann schließe ich mich lieber an. Sich dieser Bande aber anzuschließen, ist alles andere als irgendwie mal eben einen Katzensprung, weil schon die allererste Prämisse ist, man muss jemanden umbringen. Um aufgenommen zu werden, musst du erst einen Mord begangen haben, bestenfalls natürlich von der rivalisierenden Gang. Und ich finde das finde ich schon so krass als Aufnahmeritual. Und dann, wenn du schon jemanden umgebracht hast, ist sozusagen der zweite Schritt, um in diese Gang aufgenommen zu werden, dass du als Mann dich mindestens, oder Mann, die Leute sind meistens irgendwie, ich weiß nicht, 9 bis 12 Jahre alt, wenn sie da anfangen. Und die müssen sich als erstes 13 Sekunden lang verprügeln lassen von der ganzen Gang. Das klingt jetzt nicht so lange, aber diese 13 Sekunden werden auch sehr langsam gezählt und du wirst halt wahrscheinlich von 30 Leuten irgendwie aufs Brutalste verprügelt. Und die Frauen, die kriegen eine Wahl gestellt, nämlich entweder lassen sie sich auch verprügeln oder sie lassen sich von 13 Mitgliedern bei einer Gruppenvergewaltigung vergewaltigen. Also die Leute...
Das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, die Leute, die in diese Gang aufgenommen werden, denen wird selbst schon so viel Gewalt zugefügt, dass sie wirklich zu den brutalsten und wahrscheinlich auch den Menschen werden, die am wenigsten Mitleid haben. Und das sieht man leider sehr in ihren Taten.
Und für die Männer ist es eine bis aufs Blut, bis zum Tod hin Schlägerei. Und wenn du es überlebst, bist du Mitglied.
Ja, ich hatte auch so eine Story gehört, dass sogar teilweise den Jungs gesagt wird, ihr müsst jemanden umbringen. Und dann müsst ihr noch jemanden umbringen, wo es euch noch selber wehtut. Also nehmt den besten Freund. Und dass teilweise da 12-Jährige, 13-Jährige ihren besten Kumpel umbringen, um halt ein Teil der Gang zu werden, beziehungsweise sie haben gar keine andere Chance. Und klar, also das kommt ja aus einer Verzweiflung raus. Und ich glaube, damit können wir uns sehr gut vorstellen, was da für ein Klima herrscht. Ja. Und das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit, wo wir leben. Deswegen finde ich es auch so, du hast ja gesagt, man fliegt dann einfach mal rüber. Das ist ja wahrscheinlich schon, dass du vorerst mal ein bisschen dich drauf einstellen musst. Oder sagst du einfach, ich packe meine Sachen und gehe hin.
Ich bin natürlich so auf eine gewisse Art, also ich nehme dann auch eine natürliche Angst mit. Und du kommst dann an und hast eine Vorstellung von so einem Land und denkst halt, alle laufen mit Shotguns auf der Straße rum und alle sind so grimmig und gucken sich grimmig an und bringen sich gleich um. Aber du kommst halt in ein Land, was ein schwer traumatisiert ist. Und dann stellst du mal fest, okay, das ist eine Gesellschaft, die nur mit Mord umgehen muss. Sie ist müde. Also selbst die Mörder, die ich getroffen habe, waren müde. Da war niemand irgendwie so, geil, ich schlitz die Leute auf und irgendwie trinke deren Blut und mach mir daraus Blutwurst, das habe ich heute gelernt. Die sind einfach fertig mit der Welt und mit sich. Und der ist, und das merkst du an deinem Gesprächspartner, wenn die dich nicht mehr angucken können, dann weißt du, das ist vorbei. Das Leben ist vorbei. Diese Menschen kannst du nicht mehr retten. Die bringen sich irgendwann um, weil sie einfach depressiv werden durch das, was sie sind.
Weil die auch keine Hoffnung mehr haben. Also sie wissen ja gar nicht. Die kennen kein anderes Leben und sie kennen wahrscheinlich auch keinen Ausweg.
Ja, und das gibt dir ja dann auch eben ein Gefühl von Sicherheit und dann kannst du dich bewegen. Und dann sitzt du aber zum Beispiel auf diesem Jeep, um nochmal zu dieser Brücke zum Jeep zu schlagen. Du hast halt einen Polizisten, der so in seiner Polizeiwache so geil, so, ich bin der Geilste. Und dann sitzt der auf dem Jeep zusammengekauert und hat plötzlich Angst und du stehst daneben. Und dann so, okay, wenn der Angst hat, dann ist irgendwas. Und sie erzählen dann auch so, wir versuchen auf dich aufzupassen. Okay. So, ich vertraue eben, das ist immer, ich muss immer auf meine Leute, mit denen ich vor Ort bin, vertrauen. Wir müssen auch im Team, immer, es ist eine reine Vertrauenssache. Und es gibt eine Regel, wenn auf uns geschossen wird, dann kannst du es eigentlich schon vergessen.
Du dich nicht schützen kannst.
Du kannst es nicht. Also so, weil wenn jemand gezielt auf dich schießt, dann will er dich auch umbringen. Und was sollst du machen? Also ich habe eine Schussweste an, die hält einen Schuss aus. Da fliege ich aber irgendwie erstmal 12 Meter durch den Raum, wenn ich getroffen werde. Und dann ist die eine Chance ist vorbei. Und dann muss er mich nur noch ein zweites Mal treffen.
Und ist es eigentlich dann nicht Glück, dass bisher noch gar nichts passiert ist bei euch?
Ja, wir klopfen auch im Büro immer auf den Tisch.
Krass.
Jedes Mal.
Eine andere Frage. Du hast eine Freundin, oder?
Ja.
Frau, Freundin?
Freundin.
Keine Kinder, oder?
Nein.
Und was sagt die, oder was sagen deine Eltern, also, dass du jedes Jahr dich aufmachst in ein Land, wo du mit Glück herauskommst als lebend?
Also, meine Freundin ist bei den gefährlichen Sachen immer dabei.
Ach krass, sie kommt mit.
Ja. Du hast mal eine super coole Story auch darüber erzählt, dass die abgehärteter ist als
härter.
Du, oder?
Ja.
Also, dass sie dann irgendwie sich eher Sorgen gemacht habt, ob ihr genug Wasser habt, als dass auf euch geschossen wird.
Wir wurden beschossen, wir wurden aktiv beschossen mit so diesen richtig fetten Patronen, die dann so, weißt du, so also dieses Butter, 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 was man so Nachrichten kennt, diese Toyotas mit diesen Geschützen hinten drauf. Und meine Freundin steht da und regelt wirklich so, das pfeift. Und ich hab dann tatsächlich angefangen zu weinen, weil ich dachte, jetzt kommen gleich diese auf Englisch Mortar. Diese Granaten, die so geschossen werden.
Ja.
Weil das war dann so, die Peschmerga, also die Kurden sind dann, die würden mich jetzt hauen, wenn ich es, also Peschmerga nennen wir sie offiziell, sind dann schon in diese Unterstellung gegangen. Und wie gesagt, meine Freundin steht da einfach mit dem Helm, sitzt nicht richtig und regelt den Ton. Und das ist schon
ist hart. Das euer Beziehungsgeheimnis eigentlich, oder?
Also
wenn du jetzt jemanden zu Hause hättest, der total auf Sicherheit pocht und du fliegst dann jedes Jahr irgendwo hin, dann wäre das
wahrscheinlich nicht... Meine Freundin ist extrem sicherheitsbedürftig, aber da, und das würde aber jedem Menschen so gehen.
Wahrscheinlich, wenn sie dabei ist, ist auch was anderes, oder?
Ja.
Dann stirbt er zusammen.
So ein bisschen, aber sowieso denken wir nicht. Also das ist so.
Beziehungsweise, da hast du, glaube ich, auch mehr das Gefühl, dass du selber die Situation auch unter Kontrolle hast, wenn du da bist vielleicht? Oder
ja, du denkst immer, hier sind andere Menschen und es sterben ja auch nicht, also zum Beispiel würde es irgendwie würde eine Revolte losgehen und wir sind in einem Ort, würden wir sofort gehen. So, dann ist das Risiko, also ich habe wirklich keine Lust, für ProSieben zu sterben. Und
das, was? So weit gehst du nicht für den Sender,
also, Tilo. Also es gab schon Situationen, wo wir, brechen wir ab, bleiben wir hier. Und dann hatten wir zum Beispiel mal ein Attentat in Kabul, direkt neben unserem Hotel. Und wir wollten eigentlich hin. Und dann gab es ein Attentat kurz danach. Und sind halt einfach nochmal 20 Journalisten gestorben, weil die darauf gewartet haben, dass die Journalisten kommen. So, und das sind krasse Momente, weil du dann merkst, okay, das sind, wären wir. So.
Aber das traumatisiert einen nicht irgendwie? Oder, ja?
Ja, also, ja. Also ich glaube, wir haben alle schon Schuss weg im Team. Das ist so. Wir reden viel drüber, das ist das Gute. Also wir reden wirklich extrem viel darüber und es wird auch geweint. Und in El Salvador, da, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt schon reden wollen.
Ja, ich würde gerne, ja, also okay. Tatsächlich, ich würde dich da gerne ganz früh abholen. Ja. Also ich weiß natürlich schon, welche Geschichte du erzählen willst. Und ich würde gerne an den Tag zurückgehen.
Ja.
Also es ist ja ein sehr traumatisches Ereignis, das dir passiert ist. Wie war das? Du bist aufgestanden. Was war euer Plan? Wie ging es dir?
Also das war in diesem 48-Stunden-Wach-Ding. Wir kriegen einen Anruf. Also wir wollten an dem Tag irgendwie noch so Stadtbilder San Salvador drehen. Vielleicht nochmal irgendwie eins von denen. Wir hatten dann so eine Videokamera mitgegeben, einem der Gangmitglieder, damit die uns das Leben mal so ein bisschen zeigen, weil da durften wir nicht hin. Wollten wir die abholen, haben wir nie wieder gesehen, die Videokamera. Dann kriegen wir morgens einen Anruf von einem Forensiker, also von einem sehr besonderen, berühmten Forensiker, sein Name ist mir leider jetzt entfallen, der nichts anderes macht als die Verschwundenen, diese 2000 Verschwundene pro Jahr, sucht und findet.
Den Familien eigentlich Ruhe gibt damit.
Genau, und den Familien damit das Gefühl gibt, so, wir haben jetzt euren Sohn, eure Tochter gefunden oder euren Mann oder eure Frau und er ist tot. Ist weg, er kommt nicht wieder. Und er rief an, ich habe hier einen Fall, kommt mal schnell mit, das sind irgendwie so 4 Autostunden und wir treffen uns am Grab. Und also an einem vermuteten Grab. Und dann sind wir dorthin gefahren, ewig lang durchs Land und das war sehr gefährlich. Das ist dann so zwischen 2 Gangs und das ist dann schon so ein bisschen in der Stadt, das ist alles ein bisschen einfacher.
Welche 2 Gangs sind das? Also ich weiß, wir haben das schon kurz
Barrio 18 gesprochen. Und die Maras. Okay. Es gibt noch eine dritte, aber diese beiden sind so die hauptverfeindeten Gangs.
Da darfst du auch nicht zwischen die Fronten geraten, ne?
Nee. Auch nicht als Journalist. Also man hat als deutscher Journalist immer noch mal so, das nennt man irgendwie so diesen German-Schutz, weil einen deutschen Journalisten zu erschießen, erzeugt so viel internationale Aufmerksamkeit, dass du es dir dreimal überlegst, ob du einen deutschen Journalisten erschießt.
Also eigentlich ist die Kamera quasi so ein bisschen wie ein Schutzschild.
Genau. Wäre ich aber ein el-salvadorianischer Journalist, wäre das völlig egal. Würden sie mich einfach erschießen.
Aber du bist ja schon mit el-salvadorianischen Journalisten oder generell Fotografen so unterwegs.
Ja.
Und die riskieren dann noch mehr ihr Leben.
Die riskieren ihr Leben. Krass. Genau.
Und wusstest du, zu was für ein Grab du fährst?
Nein, gar nichts.
Wir wussten einfach nicht,
wer
es ist.
Wir wussten nicht mal, ob was in dem Grab ist. Er meinte nur, wir vermuten dort eine Leiche.
Wie ging's dir auf der Fahrt?
Na, du, das ist so wie, wenn ich dir jetzt sagen würde, komm, wir fahren mal hier in München irgendwo hin und wir gucken uns eine Leiche an. Da denkst du auch so, naja, was ist, dann denkst du so an Tatort.
Ja, und ich glaube,
wenn
ja sagen, dass wir mitfahren.
Ja, du denkst halt so an so eine Tatortleiche, die irgendwie da liegt und dann stehen so Polizisten drum, machen Fotos und jemand fässt sich ans Kinn und denkt nach, wie ist die Person gestorben. So habe ich es mir vorgestellt.
Okay.
Und vor allem, du hast ja auch schon vorher Leichen gesehen, die erschossen wurden, oder?
Nee, das war also, meine allererste echte Leiche.
Ah, okay, krass.
Das war meine allererste tote Person in echt. Also ich habe meine Oma gesehen im Krankenhaus, als sie tot war, aber das ist nochmal was anderes.
Mhm. Aber du kommst zu diesem Grab.
Ja.
Und wer war da?
Dort stand dann dieser Forensiker, der mit relativ simplen Werkzeugen angefangen hat zu graben, mit einem Spaten und einer Hacke. Und
der hat dir erstmal den Spaten in die Hand gegeben,
genau.
Oder?
Genau, der meinte, es hat so ein bisschen gedauert, der wollte erstmal gucken, hier ist, glaube ich, das ist. Und dann hat er irgendwann so gefragt, hast du Bock mitzumachen? Und dann war wirklich so ein Satz, der gefallen ist, ey, nicht, dass die Zuschauer denken, dass das so ein Galileo-Ding ist. Also da fängt man dann auch so ganz komisch, wird man dann, weil er meinte, okay, hier riecht's, der wird hier liegen, willst du mitgraben? Und dann war, wie gesagt, wirklich dieser Satz, dann denken die bestimmt, das haben wir gefaked fürs Fernsehen. Und dann meinte, nee, hilf mir mal mit. Und das war schon auch übel, weil du dann bei jedem Spatenstich denkst, ey, wo hacke ich denn da so hin? Und dann hat er mir erklärt, nee, brauchst du keine Sorgen machen, die begraben das immer so und hier, da ist nicht der Kopf, da wo du gräbst, ist der Bauch.
Und woher weiß er das? Und woher weiß er, dass
es
da generell die Erfahrung einfach, wie man da liegt?
Ja, ist einfach der hat, glaube ich, Tausende von Leuten ausgegraben und forensisch untersucht, weil die gestorben sind. Der hat auch so ein Buch geschrieben über diese was für Arten des Tötens es gibt zwischen diesen Gangs, was die bedeuten, also die sind, also so ultra pervers. Soll ich ein Beispiel für die Hörer geben?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein True Crime Podcast, wir reden durchgehend über Leichen und Mord.
Also so, es gibt zum Beispiel ist eine Methode, dass du bei Frauen ihnen eben Äste in die Vagina steckst und sie fehlerst im Prinzip bei lebendigem Leib.
Sie bis zur Brust gehen, oder?
Bis zur Brust, also, dass du ihnen die Arme abschlägst und immer alles du wirst relativ schnell ohnmächtig bei so einen Geschichten. Dann irgendwie so den Kopf nehmen, den Kopf in den Anus stecken, Penis abschneiden, Penis in den Mund, also wirklich so Gedärme rausnehmen, irgendwie die Hände und Füße irgendwie auf die, also wirklich.
Und warum? Warum muss das so brutal sein?
Das konnte mir der Forensiker nicht beantworten. Ich habe ihn das auch gefragt, warum ist es so? Und er meinte, unsere Gesellschaft ist krank und wir werden immer kränker. Und das ist für ihn so ein bisschen die Erklärung, dass du an diesem Trauma sich eine psychische, wie so eine gesellschaftliche psychische Störung entwickelt hat. Und er meinte, letztendlich geht es halt um Erniedrigen der Leiche.
Ja. Oder Abschreckung für alle anderen. So,
wenn aber es schreckt ja auch nicht mehr ab. Also es ist, deswegen wurden die halt immer härter. Also wenn jemand, weißt du, so am Anfang wurde einer erschossen. Oh, oha. Dann reicht nicht mehr. Wir machen jetzt die Ohren ab. Wir nehmen die Zunge raus. So.
Das machen die anderen auch. Okay.
Genau, ist nicht wir müssen perverser werden.
Das steigert sich ja auch hoch, gerade mit, wenn du zwei rivalisierende Banden hast, die sich dann, die immer schrecklicher sein müssen als die andere Bande. Aber lass uns nochmal zurück zum Grab gehen. Eine Person war ja noch am Grab, oder?
Der Vater. Und das war eigentlich das, was mich am meisten, also ich, auch das habe ich wie nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich kann mich noch erinnern, wie der Vater da saß, wir so uns unterhalten haben so ein bisschen, und aber auch die Normalität, ihr müsst euch das vorstellen, dein Vater sitzt neben, und der dann so natürlich traurig war und der mir auch wirklich erzählt, ich hoffe, es ist nicht mein Sohn. Also er saß neben mir und wir wussten noch nicht, ob es sein Sohn sein wird.
Wer war denn sein Sohn?
Der war 16, sein Sohn war 16, und die Geschichte ist die, dass er verschwunden ist, drei oder vier Tage bevor, wie sie eben an diesem vermuteten Grab waren, dass er eine Ausbildung anfangen sollte. Er hat ihm eine Ausbildung besorgt in derselben Firma, in der ein ganz normaler Sohn.
Der noch nicht davor irgendwie in Kontakt mit Gangs gekommen ist.
Er sagt, er hat nie was damit zu tun. Er sagte, der ist da nur an so einem Sportplatz vorbeigelaufen und von dort ist er verschwunden. So, aber ob das stimmt, weißt du nicht. Ob der Sohn irgendwie Drogen vertickt hat, ob der Sohn vielleicht auch Frauen missbraucht hat oder, du weißt es nicht. Du musst dann, also das ist aber völlig egal in dem Moment. Du sagst ja nicht, aber hat ihr Sohn nicht auch vielleicht irgendwie einen Strich Prostitution betrieben?
Also, du hast halt nur einen leidenden Vater da.
Ja.
Und du stehst eigentlich daneben und gräbst die Leiche aus.
Ja. Und der stand dann, der kam dann immer runter an dieses, und war noch nichts zu sehen. Dann ging er wieder hoch und hat sich hingesetzt und dann bin ich auch zu ihm hoch, haben wir Wasser getrunken und Zigaretten geraucht.
Und was hat der Vater gehofft? Hat er gehofft, dass es sein Sohn
ist? Nicht sein Sohn ist. Okay. Dass er hofft, der ist irgendwo, der war saufen und hat jetzt einen Kater seit 4 Tagen. Also er hat jetzt die ganze Zeit, hat auch immer gesagt, es wird schon.
Also er hatte noch Hoffnung.
Ja. Okay. Er hatte komplett Hoffnung. Und das dann, was im Film, glaube ich, nicht erzählt wurde, ist, wir wurden beobachtet von den Maras oder von den Barrios, also die ihn umgebracht hat, auf der gegenüberliegenden Seite des Berges. Und wir mussten bis 17 Uhr fertig sein, weil wenn wir wenn Einbruch der Dunkelheit, werden die Forensiker und Polizisten erschossen, die Leiche wird rausgeholt und woanders begraben, damit du nicht rauskriegst.
Als sozusagen unsichtbare Regel, das ist einfach so festgelegt.
Das ist einfach so, wir müssen uns, das war dann auch so, und da meine ich dann so zu dem Forensiker, jetzt, guckt jetzt uns jemand zu? Ja, da guck mal, da oben blitzt's ja.
Aber warum bis 17 Uhr? Also warum
dann
kann man...
Dunkel.
Warum kann man jemanden nicht am Tag umbringen?
Das wahrscheinlich, weil du dann noch schnell weg kannst, weil du dich besser, weil wenn es dunkel ist, kannst du halt so in so einem Gestrüpp, das ist ja auch nicht irgendwie neben einer Autobahn, sondern das ist ja dann wirklich so im Hinterland, so im Berg.
Ja.
So, und du kannst dich nicht positionieren, wenn du im Hellen dahin gehst, sondern du sitzt dann da einfach und wartest. Und im Dunkeln ist es besser.
Ich hätte nicht gedacht, dass, als ihr ihn ausgebuddelt habt, mit der Kamera draufhaltet. Und auf einmal sieht man als Zuschauer. Dann
haben wir aber relativ elegant gelöst. Du siehst es eigentlich nicht richtig. Also der Kameramann hat sich auch geweigert. Mhm. So, wir waren in so einem Dilemma. Zeigt man es jetzt? Also der hat keine direkte Aufnahme der Leiche gemacht. Die haben nur wir in unseren Gehirnen. So.
Man hat so ein paar so Haufen
gesehen. Du siehst so ein bisschen was. Genau. Aber er hatte zum Beispiel, haben wir dann darüber diskutiert. Filmst du sie von oben? Bei der Forensiker. Der war halt so total, der vollkommen emotionslos und mit großer Freude eigentlich. Kommt mal schnell her. Die haben dem die Füße abgehackt und auf die Brust gelegt. Das müsst ihr euch angucken.
Also das heißt, er hat als erstes das gefunden und du standst noch beiseite.
Genau, ich bin dann weg, weil ich hab's nicht ausgehalten. Also es roch dann immer stärker. Das ist auch ein sehr eigenwilliger Geruch. Den kennt man, wenn man durch Wälder in Deutschland wandert und ein Wildschwein irgendwo gestorben ist und das verwest. Das riecht genauso.
So ein bisschen süßlich.
Ja, das ist das, was auch immer in Krimis steht, aber wenn man sagt ein bisschen süßlich, denke ich an so Brombeeren.
Ja.
Das passt nicht süßlich, sondern das ist so richtig ekliger, schwerer Geruch, so der sich so reinklebt in die Nase und du wirst es dann so.
Und den vergisst man wahrscheinlich auch
nicht. Ja, ich könnte ihn dir nicht beschreiben. Also ich kann mich hinsetzen und versuchen, den zu beschreiben, aber es ist schwer. So, aber es gibt keinen Geruch, der nochmal so ist. So, Verwesung riecht, es gibt nur Verwesung.
Und den hast du schon öfter gerochen in deinem Leben?
Jetzt ein paar Mal schon, ja. Und es ist auch, wenn du durch den Wald läufst, krass, wenn du so.
Das ist schon wieder eine
Leiche. Hier müssen wir mal buddeln.
Hier liegt irgendwas.
Oh Gott.
Aber du hast es dann gerochen, bist weggegangen und dann meinte der Forensiker, okay, ich hab hier was. Und dann seid ihr wieder hingegangen. Wie war dieser erste Blick auf die Leiche?
Genau, einmal kurz zurück, weil er nämlich was ganz Krasses gemacht hat. Der nimmt dann so einen Stock und piekt in den Boden und guckt, wie verwest ist die Leiche schon und entscheidet dann, wie er, und da wusste er, okay, hier liegt jemand, das sind jetzt noch 3-4 Zentimeter Erde drüber und dann bin ich weg.
Okay. Und da warst du, ich kann da nicht hingucken.
Ich wollte das nicht sehen. Ich wollte mein Gehirn nicht versauen. So, ich hatte so eine Angst davor und das ist, ich habe das auch schon mal in einem Podcast erzählt bei mir, wenn wir hier gerade drüber reden, ich habe eine exakte, in diesem Moment, ich gucke euch beide an, ich habe das Bild von diesem Jungen, wie er dort liegt, in meinem Kopf jetzt. Ich sehe es, ich könnte es euch aufmalen, so genau sehe ich das. Das ist wie so ein Tattoo, wenn du das siehst.
Wie war dieser Leichenfund dann? Also die Leiche lag da, ausgegraben. Wie habt ihr reagiert? Wie hat der Vater reagiert?
Das ist auch wie präzise das. Ich kann das auch noch genau. Also die Leiche, er hat gesagt, okay, hier liegt ein Junge. Dann hat er den noch weiter ausgegraben. Dann sind wir zum ersten Mal runter, weil er meinte, guckt euch das mal an. Also er meinte, guckt doch mal her. Und das war dieses, ich bin zurückgegangen. Das war wie vom 10-Meter-Turm springen. Ich bin hin und wieder zurück. Hin und okay. Und dann ging ein Kameramann runter und meinte so, komm mal, ist nicht so schlimm.
Oh Gott.
So, der meinte so, ist schon okay.
Ich bin gerade gesprungen. Ich hab's überlebt.
So, und dann bin ich runter. Und wenn ihr wollt, kann ich jetzt genau beschreiben, was ich gesehen habe.
Ja. Wir beschreiben das auch immer. Also, es ist ein bisschen härter, das von einer anderen Person zu hören, ehrlich gesagt, gerade, weil normalerweise beschreiben wir das, nachdem wir es so ausführlich gelesen haben.
Ja.
Also, ich muss sagen, ich finde es sehr heftig, dass du es beschreibst aus deinen eigenen Augen.
Genau, das ist also halt der Unterschied.
Klar, ja. Das ist was anderes.
Also, ich bin dann so, das hatte dann so ein Plastetütendach, damit so das wegen der Sonne, weil die so einfach sehr hart brennt dort. Und dann bin ich um die Ecke und dann ist es wie so ein Rechteck und ganz klein. Und er lag, also es sah aus, als würde der schon immer da drin liegen, der Junge. Also er war so ganz zusammengestaucht. Die Flüssigkeit war schon aus dem Körper raus. Die Augen waren offen, aber da waren keine Augen. Also es war so krustig. Dann hast du eben diese blaue, gelbe Haut gesehen. Du hast eben diese wie im Horrorfilm, du guckst dann in diesen Knochen, also du siehst den Knochen, das Fett drumherum, die Haut und die Muskeln.
Also der Verwesungsprozess war einfach
Der war noch relativ frisch, okay. Nach 3-4 Tagen, also es fängt halt an zu verwesen, also diese Gase und Flüssigkeiten sind da und es stinkt und Fliegen kommen sofort. Aber das ist durch diese Erde ist es trotzdem so ein bisschen noch so aufgehalten, dieser Verwesungsprozess. Und
man muss vielleicht sagen, seine Beine wurden abgetrennt,
genau.
Oder?
Genau, du hast ja. Genau diese Stümpfe, die hast du dann dort gesehen und diese Beine hat er auf der Brust und die hat er mit den Händen so festgehalten.
Das haben sie ihm sozusagen
hingelegt. Und das bedeutet, das hatte mir dann der Forensiker, er kann nicht mehr weg. Er läuft nicht mehr. Er ist jetzt für immer, kann er nicht mehr laufen. So, sowieso, weil er ist ja auch tot. Und dann diese Lippen, dieser Staub, der Forensiker, der dann mit seinem Handy ganz viele Fotos gleichzeitig macht, dann der wimmernde Vater im Hintergrund, der sich nicht traut, runterzugehen. Und ich stehe und hab so mit diesem Augenwinkel, also ich habe so nicht direkt hingeguckt, sondern ich habe erst so kurz, dann immer ein bisschen mehr und bis ich mich getraut habe, das zu sehen.
Wie im Horrorfilm wirklich, ne? Wenn man die Hände
wie im Horrorfilm und vielleicht merkt ihr es, mir bricht so die Stimme gerade. Das ist einfach, das ist ein 16-Jähriger, der sein ganzes Leben vor sich hatte, der durch Willkür, Armut und Verzweiflung und nicht Perversion, so wie man das eben so denkt, dass es so alles perverse, kranke Leute sind, sondern pure Verzweiflung und das Fehlen jedweder Sicherheit im Leben hat dazu geführt, dass dieser 16-Jährige, seine Beine wurden abgeschlagen und dorthin gelegt. Und die Kleidung war blutig, er hatte noch seine Kleidung an, er lag dort und dann ist es sowieso locked in. Du guckst hin und dann kannst du nicht mehr weggucken. Dann rattert es in deinem Kopf ab. Und dann geht auch dieses plötzlich das so, was wäre, wenn ich in diesem Land aufwachsen würde? Was wäre ich, wenn ich in dieser Welt leben würde? Was wäre, wenn ich der Vater bin und das ist mein Kind?
Oder könnte ich da drin liegen?
Oder könnte, das traust du dich nicht zu denken als Deutscher, weil du bist einfach so mega privilegiert. Das wäre frech, das zu denken. Okay. Also, was ist, wenn mir das passiert?
Ja.
So, sondern du denkst eher so, oh. Und wenn du zum ersten Mal Zeuge von der Konsequenzen eines Gewaltverbrechens bist, dann ist das wirklich ganz schwer zu beschreiben. Das ist einfach da. So, und ich habe danach noch viele andere Leichen und Tote und Verweste gesehen. Die habe ich vergessen. Ihn nicht. So, er ist immer da. Und dann kam der Vater und ich war weg. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte Angst, neben dem Vater am Grab zu stehen. Ich wusste nicht, ich kann kein Spanisch, was soll ich denn machen? Dann ging er runter. Dann hat der Forensiker tatsächlich die erste freundliche Geste gemacht, hat ihn so am Rücken gestreichelt. Und dann hat der Vater gesagt, das ist mein Sohn. Und dann kam er hoch, hat sich wir haben uns da beide auf so einen Stein gesetzt. Und ich wusste auch nicht, so, wird schon, kannst du auch nicht sagen. So, was sollst du denn da sagen?
Du hast versucht, ihn in den Arm zu nehmen, oder?
Genau, und ich bin ganz schlechter, wer mich kennt, weiß, ich bin so ein ganz schlechter In-Arm-Nehmer. Und ich hatte damals eine Apple Watch um. Ich habe mich so geschämt, als ich das dann im Material gesehen habe, diese so Pettel-Pettel und dann hast du diese Apple Watch. Aber dann habe ich ihn in den Arm genommen und er hat sich komplett, es war weg. Und du hast diese, er sackte so zusammen und du hast gespürt so, okay, mein Sohn ist tot, ich weiß es jetzt, ich brauche mir keine Hoffnung mehr machen. Aber es ist normal in diesem Land. Es gehört dazu, zur Wirklichkeit zu meiner Wirklichkeit. Und wahrscheinlich, als mein Sohn geboren wurde, habe ich schon damit gerechnet, dass das passieren könnte. So, das ist so, so lebt sich das dort. Und das war in dieser Geste, wo er sich dann auch so in mich gelehnt hat. Wir saßen da und dann habe ich auch, ich glaube, das war das Schlusswort im Film. Ich bin dann weggelaufen, weil wir mussten dann entgehen, weil es dunkel wurde und die Geschichte geht halt weiter. Also es ist dann, wir sind dann ins Hotel und mussten nachts, dann kam diese Nachtsfahrt mit diesem, auf diesem Auto. Das war dieselbe Nacht. Und ich bin dann in die Dusche, weil du hast dann diesen Tod an dir dran. Alles riecht nach Tod.
Aber du kannst den nicht abwaschen, oder?
Doch, diesen kannst Geruch kriegst du weg. Aber also wir hatten auch das Boom, dieses Mikrofon mit dem Puschel. Das roch halt alles nach diesem Tod. Und es war nicht mehr der Tod, sondern es war der 16-jährige Junge, der an mir klebt. Der, wenn ich einatme, in meinen Nasenhaaren steckte. So, und dann stand ich in der Dusche und dann haben wir geflennt. Also meine Freundin und ich, wir haben beide krass geweint, weil das war so, dann kam das, okay, das jetzt, der geht jetzt nach Hause. Der erzählt seiner Mutter, also seiner Frau, der Kindsmutter das. Der isst jetzt Armbrot. Der muss morgen aufwachen. Der muss in einem Jahr nochmal daran denken. Vor einem Jahr habe ich mein Tod. Und dann kannst du es nicht mehr.
Ja, und ich glaube, das ist sowas, also wir sprechen ja meistens über Verbrechen, die in sehr privilegierten Ländern geschehen. Mhm. Und sagen wir auch immer, ich glaube, niemand kann das Leid der Eltern verstehen, weil dieses ein Kind zu verlieren muss das Allerschlimmste sein. Und wir reden oft darüber, dass sowas in Amerika passiert oder so, und dann sind wir immer relativ geschockt, weil man natürlich denkt, okay, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Was man halt verstehen muss, ist, dass es Länder gibt wie El Salvador, wo das normal ist. Also wo es...
Ich will dich da korrigieren. Ja. Es gibt nicht nur Länder, die es so wie El Salvador, sondern es ist einfach auf einem Großteil der Länder dieser Welt ist es komplett Gewalt und Gewaltverbrechen.
Ja.
Weißt du, wir nennen es Verbrechen, weil das was Besonderes in unserer Gesellschaft ist, weil das was nichts aus der Normalität rausbricht. Dort ist es kein nicht mal Verbrechen, sondern es ist die Wirklichkeit. So wie wir irgendwie... Was bei uns, was ist mit 250 Sachen auf der Autobahn, einen Unfall bauen, passiert halt nicht oft auf der Welt, aber es gehört zu unserem Alltag. Für Ausländer ist es total krass, mit 250 einen Unfall zu bauen. Für die ist es Alltag. Es ist so.
Aber in dem Sinne ist halt, finde ich auch, also du hast jetzt vorhin gesagt, okay, ich bin dann der Journalist, der immer alles für die Story macht. Im Endeffekt ist es aber auch, diese Geschichte von dem Jungen wäre nie erzählt worden, wenn du nicht hingegangen wärst.
Den Gedanken habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee. Das ist so, weil das so zufällig ist. Also wenn ich zum Beispiel mich, wenn ich mich, war da aus El Salvador, mit den drei Mafia-Bossen treffe, das ist eine Geschichte, die wäre nicht erzählt worden, wenn ich mich nicht mit denen getroffen hätte. Aber der Junge, der ist immer noch, für die meisten Hörer und Hörerinnen jetzt dieses Podcast oder den Film, ist immer noch, die werden den vergessen. So, dass die Geschichte hat, das ist für mich eine ganz individuelle Feststellung. Aber dieses Erzählen ist eher das alles drumherum. Das ist nicht nur der Junge, das ist dieser Forensiker, das ist das Land, das ist die Sonne, das ist, wie schön es da auch ist. Das ist so ein Gesamtpaket. Eine Einzelgeschichte funktioniert immer schwer. Also frag mal, wenn du so Crime-Hefte liest, an wie viele Geschichten erinnert man sich dann an die Person, die das Opfer war? Oder erinnert man sich immer an den Täter viel mehr? Oder was der gemacht hat und was passiert ist? So.
Aber deswegen finde ich es eigentlich so schön, dass wir gerade sehr wenig zum Beispiel über die drei Mafia-Bosse gesprochen haben und sehr wenig über die Gangs, sondern wir haben gerade über das Opfer gesprochen. Wir haben an dem Opfer die Geschichte erzählt.
Das bleibt.
Genau,
das
und es bleibt. Und ja. In dem Sinne ist es das Opfer, das uns irgendwie erklärt hat, was da los ist und was da falsch ist. Und das finde ich total beeindruckend auch an der Geschichte. Und es hat dich ja super mitgenommen. Und du sagst ja, es ist was dich immer noch beschäftigt, oder?
Wird mich immer beschäftigen. Also es wird nie weggehen, weg sein. Das ist einfach dieser Junge, dieser 16-Jährige ist da. Er ist ein Teil meines Lebens geworden.
Machst du manchmal die Augen zu oder schläfst und träumst von dem?
Vor Ort. Es passiert sehr viel. Also wir haben so, es gibt bestimmte, also ich war ja auch mal in Somalia. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so schlecht geschlafen wie in Somalia, weil eigentlich habe ich gar nicht geschlafen. Wir durften nur für 48 Stunden nach Somalia, weil die Entführungsgefahr ab dann mit jeder Stunde steigt. Und da hast du nicht den deutschen Schutz. Da ist es eher, du bist Deutscher, du bist 10 Millionen wert. So, und dann haben wir uns entschieden, weil wir hatten noch nicht, ich war nur mit einem Kameramann da, also Kameramann und ich, ganz alleine, kein anderes Team, weil es einfach zu gefährlich war. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch mal 24 Stunden, wir haben noch nicht genug Geschichten. So, und dieses dann zu wissen, okay, jetzt wissen Leute, wir sind da. So, das ist Al-Shabaab, ist sozusagen der IS-Ableger, also der islamistische Ableger von Boko Haram, IS, Al-Shabaab. Und das ist für Somalia und Kenia. Und wir wussten, dass dieses Hotel, du kommst in ein Hotel und du hast dann so 8 Meter hohe Sandsackwellen. Überall stehen Leute mit Waffen und du wusstest halt, das ist da, weil die wirklich damit rechnen, dass jede mögliche Stunde jemand mit einem riesigen Sprengstofflaster in dieses Hotel fährt, um alle Gäste zu erschießen. Und da schläfst du sehr schlecht. So,
das ist in ständiger Lebensgefahr.
Ja, du kannst dir das auch nicht so vorstellen, weil dann in der Lobby sitzen dann irgendwelche Geschäftsmänner irgendwie aus der Türkei und trinken Tee und rauchen Shisha und so, du sitzt immer so.
Wann werde ich umgebracht werden? Das ist
so. Aber dann muss der Indie quasi so eine Gleichung haben, ich brauche mehr Stories oder ich riskiere mein Leben. Und dann musst du es ja eigentlich immer wieder abwägen, wenn du sagst, es war noch nicht genug.
Okay, ich weiß nicht, ob das eitel klingt oder komisch, aber wenn wir vor Ort sind, denke ich nicht so richtig
in diese Story,
sondern das ist nicht eine Story, sondern das ist so, ich bin jetzt hier. Meine Aufgabe ist es, das und das zu erzählen und das brauche ich alles dafür. Und das ist aber nicht irgendwie so ein bisschen so Donald Duck Entenhausen mit dem Notizblock und dem Presseschild am, sondern das ist so. Das ist
wie so eine Pflicht, die du fühlst.
So, es ist wie eine Pflicht. Also so, ich fühle mich auch, also irgendwie so, ich muss das machen. So, das ist ganz komisch. Also wahrscheinlich auch sehr neurotisch irgendwie, aber ich muss das machen.
Ja, irgendjemand muss es ja auch machen.
Aber ich mache es, also das ist der Egoismus. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das mache für viele, sondern meine Neugier und mein Ehrgeiz hat als Ergebnis Videomaterial und man kann daraus etwas machen. Also es ist nicht so, dass ich daran denke, dass das viele sehen werden, sondern es ist cool, dass gerade eine Kamera dabei ist.
So. Also eher so ein bisschen eine Pflicht dir gegenüber, aber irgendwie nicht, dass irgendwie der Öffentlichkeit die Pro7 guckt oder so.
So, ich fühle mich so, das ist ein ganz schwer zu beschreibendes Gefühl, warum ich das mache. Also das ist ja auch eine häufige Frage auch meiner Eltern, weil du das am Anfang auch gefragt hast. Warum machst du das eigentlich? Und ich kann dir keine konkrete, so Neugierde ist immer meine normale Antwort, weil das stimmt. Mhm. So, ich höre was und will es wissen. So. Und durch Pro7 habe ich eben die Möglichkeit, dem auch hinterherzugehen.
Aber Neugier nach was? Neugier nach bestimmten Menschen? Also es gibt ja genauso, wie gesagt, ich arbeite bei TAF, da gibt es auch viele von den Reportern, die zum Beispiel sagen, ich möchte gerne spannende Prominente kennenlernen. Ja. Und ich mache ja auch gerne so ernste Geschichten, weil ich immer sage, ich möchte gerne spannende Leute kennenlernen. Für mich ist dann teilweise ein Straftäter spannender als ein Promi.
Kann ich dir zustimmen?
Ja, aber wo ich auch manchmal denke, ganz normal ist das auch nicht. Also es ist irgendwie, ich will wissen, was treibt die Menschen an. Was bewegt die dazu? Ist es manchmal bei dir so, dass du da auch sagst, okay, ich will wissen, wieso ist jemand, warum genau so. Schneidet jemand die Beine ab?
Das ist genau das. Also so wie du nicht erklären kannst, warum du es spannender findest, über düstere oder Kriminelle oder Verbrecher zu berichten, geht es mir genauso. Ich kann dir nicht erklären, warum ich das Bedürfnis habe, mit bestimmten Menschen zu sprechen. Es ist bei mir ein bisschen offener, also ich rede auch gerne mit, also ich rede einfach, wir haben heute im Auto, wir sind ja gerade in München, weil wir gerade was drehen und im Team haben wir uns darüber heute oder gestern unterhalten, dass ich einfach extrem gerne mit Menschen rede. So und da auch überhaupt nicht unterscheide. Also so, das ist so, ich will deren Geschichte wissen. Und das ist also die größte Freude habe ich wirklich, wenn ich so, also wir führen die Interviews für Uncovered sind auch immer sehr lange. Also wir machen so 2- bis 3-stündige Gespräche. Das sind ein Interview, die durchgefilmt werden. Die Kameramänner haben solche Muckiarme.
Das ist auch super anstrengend für die Person, die drin sitzt. Also ich kenne das ja auch. Also wenn du Interviews führst, du musst ja auch die ganze Zeit super aufmerksam da sein.
Ja, du musst halt zuhören. Ja. Und ich hatte vor kurzem lustigerweise, ich kann nicht erzählen warum, aber ich habe ein Interview mitgeführt mit einem Verfassungsschützer. Und mit einem hohen Tier und der hat so interessante Sachen gesagt, 3 Stunden lang. Mir ist am Ende des 3-stündigen Interviews zum allerersten Mal die Zunge versagt. Ich konnte nicht mehr, ich konnte keine Frage mehr stellen, weil ich so immer mit gekniffenen Augen zugehört habe, weil alles, was der gesagt hat, war irgendwie spannend. Also wie gesagt, ich glaube, das, was mich wirklich antreibt, ist dieses mit Menschen reden und dann ist es natürlich besonders spannend, wenn eben einer für den IS gekämpft hat oder einer ein Gangleader ist oder eben Forensiker oder ein Polizist. Und wirklich, ich habe noch nie einen langweiligen Menschen getroffen. Noch nie.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst, wenn man einen Podcast aufnimmt. Also ich glaube, wir alle lieben reden oder zuhören und generell, was Menschen antreibt oder das Innere von anderen Persönlichkeiten und nicht nur von uns. Und ich finde es dann halt gewissermaßen total das Privileg, dass du in solche Länder fahren kannst und irgendwie die Möglichkeit hast, und das zu machen. Weil ich glaube, das ist generell auch von vielen von unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich ein Wunsch, sowas zu tun. Auch Leute, die Bock auf Journalismus haben oder auf Medien. Also von mir wäre zum Beispiel auch ein großer Wunsch, genau das zu tun und solche Länder zu fahren und diese Geschichten zu hören, weil es ja auch einen selber bereichert irgendwo.
Ja, das ist auch nochmal so was Gefährliches, was man auch, aber was stimmt. Also da ist auch so eine Bereicherung und da ist auch diese erschöpfte Erleichterung, wenn du wieder in Deutschland bist, dass so, du lebst halt in diesem, es gibt einfach auf der Welt kein Land, was so ein feuchtes, eingespeicheltes Igelnest. Es ist so perfekt. Ja. Es ist nichts
Aber das, also man muss sagen, Verbrechen gibt's natürlich überall auf der Welt, auch in Deutschland. Beziehungsweise natürlich leben wir in einer ganz anderen Wirklichkeit als irgendwie jetzt zum Beispiel, wie wir darüber gesprochen haben, El Salvador. Und wie ist das dann, wenn du aus dem Flugzeug steigst? Also ich erinnere mich nur, das kann man wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise vergleichen, aber ich war mal in Indien im Urlaub, also im Urlaub auf so einer Studienreise, und wir waren dumm, haben uns nicht besonders viel informiert und sind da eigentlich mitten in die Slums reingefahren.
Ja.
Und ich habe eigentlich gesehen, wie Leute sich die Hände abgehackt haben, damit sie jeden Tag das wieder aufreiben können und mehr Geld zum Betteln kriegen.
Ja.
Und das war super schockierend. Ich muss sagen, ich habe aber auch mit tollen Leuten da gesprochen, aber ich bin nur nach 3 Wochen wieder zurückgekommen und stand am Flughafen und war so total geschockt davon, weil es so verschiedene Welten sind. Und das ist ja noch nicht mal, also das ist noch nicht mal ansatzweise sowas, wie du erlebt hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie geht es dir, wenn du aus diesem Flugzeug steigst?
Es gibt, viel spannender ist die, also gut, weil was ganz Besonderes passiert, wenn du im Flugzeug, wenn du einsteigst.
Ja.
Das gesamte Team fällt sofort in ein Adrenalin, also du hast dann so, kennt ihr das, so Adrenalinrausch, kennt ja jeder. Und wenn der weggeht, wirst du müde. Mhm. Und wenn du in solchen Ländern bist, hast du aber, solange du da bist, einen Adrenalinrausch. Und sobald du auf deinem Sitz sitzt und die Tür geht zu, dieses Pfff, dann fallen wir alle in einen krassen Tiefschlaf. Und zwar sofort, weil das Adrenalin geht sofort weg. Und du bist dann so, hast dann so ganz irre Träume, die, so ganz viele Dinge gleichzeitig. Und wenn du dann in Deutschland rauskommst, bist du extrem müde hin zur Traurigkeit. Also so, ich habe das auch schon öfter auch in dem Podcast wiederum, ich wiederhole mich, aber ist egal. Ich fahre dann immer U-Bahn, so, weil um nicht dieses so, einfach war das so, ich fahre dann U2 in Berlin, immer von Alexanderplatz bis Westen oder Pankow.
Freiwillig fährst du U-Bahn in Berlin.
Ja, ich fahr sehr gerne U-Bahn, ich lese gerne in der U-Bahn. Also ich fahre dann auch irgendwo hin, ist jetzt nicht irgendwie, dass ich wie so ein alter Mann in der U-Bahn sitze und irgendwie so, Fahrkarten bitte, spiele. aber ich finde das dann so, du sitzt da und das ist so ein, das ist halt, das ist der Luxus, in dem wir leben, dass wir einfach U-Bahn fahren können, ohne dass was passiert.
Vor allen Dingen wird einem doch dann auch irgendwie wieder bewusst, wie pervers das eigentlich ist. Also, dass man sich dann irgendwie Leute anguckt, die, keine Ahnung, deren Leben darauf ausgerichtet ist, dass die wunderschöne Fotos für Instagram machen.
Ja.
Und das ist so der Antrieb. Dann hast du nicht manchmal so ein bisschen so eine Wut in dir, wegen der Ignoranz der Menschen?
Nö,
hast du nicht?
Ist voll okay, weil, also was ich irgendwann verstanden habe, sind zwei Dinge für mich. Das war einmal, habe ich festgestellt, so diese Welt ist nicht rettbar. Das war ein sehr trauriger Moment. Das war nach El Salvador. Da habe ich, also alles ist einfach vorbei. Wenn du das erlebt hast, ist, weißt du, das ist einfach, die Menschen sind so, das ist nicht rettbar. Und ich hatte.
Aber das macht doch auch irgendwie dann auf eine Art und Weise depressiv.
Naja, irgendwie, aber du kannst ja damit dich dann arrangieren. So, du weißt halt, ich habe hier meine Zeit auf der Erde und das ist so, ich kann daran auch nichts ändern. Ich kann nur zeigen, so, vielleicht müssen wir alle ein bisschen pessimistischer werden, aber fröhlich dabei. Das war die eine Erkenntnis, und die andere Erkenntnis ist, dass wir leben nicht in der Wirklichkeit. Das hier ist, Deutschland ist nicht die Wirklichkeit. Wir haben Krankenversicherung. Mhm. Wir haben Social Media, wir haben ProSieben, wir haben, wenn es uns scheiße geht, das Sozialamt. Das ist, die Wirklichkeit ist Überleben. Und wir haben, das ist nicht schwer, hier zu überleben.
Ja, also das war für mich eines der bewegendsten Momente, die ich tatsächlich in Indien hatte. Ich bin in so einen Laden reingegangen, auch am Rande der Slums, die Leute total am Ende. Und dann kam der Besitzer ganz aufgeregt angerannt, als er hörte, dass wir aus Deutschland kamen, holte seinen Sohn. Und der Sohn war, ich glaube, 17 Jahre alt, und er meinte, der lernt seit er klein ist Deutsch, weil er möchte ins Schlaraffenland kommen. Mhm. Und er hat es wirklich bezeichnet wie der Himmel. Und ich stand da und war so, oh Gott, es ist so unfair.
Ja.
Und also da kann man kann nur drüber sprechen, man kann drüber aufklären, man kann, glaube ich, also deswegen auch genau an die Orte fahren und zeigen, was los ist, weil das sehr schwer begreifbar ist, wenn man in so einer Wirklichkeit lebt. Ja.
Und ich schätze halt das Leben in Deutschland sehr viel mehr, seit ich das alles erlebt habe. Und ich bin auch so sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich habe und die Dinge, die ich tun kann, weil das auch so, es ist ja auch privilegiert, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast. So. Und das lernst du auch, also das sind diese Nebeneffekte dieser Reisen, weil das ist oft so, das kannst du aber auch bei TAF oder bei Galileo oder bei Germany's Next Topmodel, wenn die Leute in die Welt gehen, egal wohin und wie, und mit anderen Welten konfrontiert werden, dann verändert das einen immer maßgeblich. Und ich habe das halt so im Dauerrausch. Das ist so.
Andererseits gibt's ja auch, also zum Beispiel Leute wie ich, die in Kolumbien reisen waren. Und ich habe mich mit der ganzen Gangkriminalität erst viel später beschäftigt. Also ich habe auch bei einer kolumbianischen Familie gelebt. Und die hat auch in dem ehemaligen Viertel von Pablo Escobar gewohnt, also in Envigado, in Medellin.
Schöne Stadt.
Und hat mir viel, total schön, also unfassbar schön, hat mir auch viel erzählt und auch diese zwei Kehrseiten, dass es halt die Menschen gibt, die natürlich sehr unter Pablo Escobar gelitten haben, aber auch dann wieder die gute Seite, warum sie jetzt einen schönen Spielplatz vor der Tür haben und so weiter. Und da gab es schon die Berührungspunkte. Andererseits war ich mit dem Ziel da, irgendwie diese Schönheit des Landes zu sehen. Ja. Und dann beschäftigt man sich einmal mit den anderen Seiten und es ist ein bisschen wie so ein Augenöffner. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal irgendwie in ein lateinamerikanisches Land fahren würde, hätte ich einen ganz anderen Blick auf, ja, was gibt es eigentlich, also in welchem Viertel bin ich eigentlich gerade? Ich weiß noch, ich bin durch das Stadtviertel in der Mitte von Medellin gelaufen, Centro einfach, also das Zentrum. Und alle meinten zu mir, mach das nicht, geh auf keinen Fall alleine dahin. Und ich hatte so eine große Ignoranz in mir und war so, nein, ich mach das jetzt einfach, dann klaut mir halt irgendwie mein Handy. Irgendwie kriege ich schon hin, ich will trotzdem da immer sein.
Ja.
Und jetzt, wo ich sozusagen auch Bücher gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, gehe ich mit einem ganz anderen Blickwinkel hin. Also ich finde es krass, wie eine Bildung in der Hinsicht einem die Augen öffnet und man eine andere Art von Tourismus auch dann erfährt.
Das ist dieses auch immer, alles ist immer dramatischer, als es dann am Ende letztendlich ist. Also du musst halt auf die Locals hören, wenn die dir sagen, mach mal lieber nicht.
Aber trotzdem, auch dann habe ich es gemacht. Das war wirklich krass.
Jus hält einfach ich war Sturkopf.
So komplett, ich habe es einfach alles gemacht, weil ich dachte so, also die Person, die es mir am meisten gesagt hat, war mein Vater. Mein Vater hat mir wirklich jeden Tag vor der Reise gesagt, und ich war da 3 Monate, mach das nicht, bitte fahr nicht.
Lest auch Eltern müssen das machen auch.
Ja, das wirst du bestimmt auch oft hören, oder?
Die haben sich dran gewöhnt so ein bisschen und ich erzähle ihnen das auch nicht. Also wenn es wirklich gefährlich ist, erzähle ich ihnen nicht, dass ich da jetzt hinfahre, sondern sag dann immer, bleib dann vage, so Nahe Osten.
Und sie gucken ja auch gar nicht in eine Sendung und wissen, dass du irgendwas anderes machst.
Die gucken das dann und dann sind sie auch, also es gab auch bei dem Afghanistan-Film besonders, da gab es richtig Stunk zu Hause. Also da warfen mir meine Eltern einfach harten Egoismus vor. Sie meinten, ey, du bist tot, dir ist es egal, wir müssen leiden. So.
Wäre das nicht auch die Sache, über die man sich am meisten Sorgen macht? Also was tue ich nicht gerade mir an, sondern auch meine Familie?
Wie denkt man darüber nicht nach? Das könnte aber auch der Egoismus sein.
Also vielleicht haben Sie recht.
Ich denke darüber einfach tatsächlich nicht. Also ich gehe ja nicht, ich fahre ja nicht dahin und gehe davon aus, dass ich sterbe, sondern ich gehe davon aus, dass ich überlebe. Weil wir hören ja auch nicht, also zum Beispiel in einem Land, wo, wenn die Nachricht ist, irgendwie jeden Tag sterben mehrere ausländische Journalisten, dann würde ich da auch nicht hinfahren, weil dann wüsste ich, okay, dann ist das Risiko zu sterben, ist einfach zu groß. So, das meine ich vorhin auch mit dem, wenn so eine Revolte losgeht. Oder wenn irgendwie so, bei dem IS-Film letztes Jahr sind türkische Drohnen über unsere Köpfe geflogen. Jede Nacht, ich habe auf dem Dach geschlafen, hochgeguckt, sehe dann dieses so hörst dieses Geräusch so. Und dann so kommt dann irgendwie so ein Kumpel und sagt dann so, ja, das sind die Türken, die gucken gerade an. Und ich so, was heißt das? Na, die gucken, ob sie uns bombardieren können. Das ist eine Stellung. Und ich dann so, oh Gott. So, und dann gab es auch immer so, fahren wir, brechen wir ab. Und dann so, macht euch mal keine Sorgen.
Und wer ist dann bei euch in der Gruppe die Person, die sagt, wir machen weiter, bist du das dann?
Wir sind alle im Team.
Alle im Team.
Das wird immer entschieden im Team.
Und was, wenn einer sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, dann kann die Person gehen.
Die Person entweder da bleiben, wo sie ist, oder wir bleiben mit der Person da und denken, also es ist total, also es gibt einen Streitpunkt, sind immer die Schusswesten, weil die Kameramänner keine Schusswesten anziehen wollen, weil die so sehr behindern beim Drehen. Ich bestehe aber schon auch dann darauf. Also sie sind unbequem, aber es ist so, ist besser, also es ist einfach. Also ich sehe mich dann auch immer so, es gibt dann immer, ich halt beschreibe das dann immer sehr plastisch, wie ich dann so, Florian ist zum Beispiel ein Kameramann, der immer sagt, ja, aber hier trägt ja keiner Schusswesten. So, und dann schreibe ich mir so, Florian, dann hebe ich deine Gedärme wieder in deinen Bauch und weine ganz laut und sage, Florian, nein! So, und dann, okay.
Erspare mir das bitte. Ja. Thema Egoismus.
Aber dafür trinkt dann einfach Florian aus dem Fluss und hat einfach 4 Tage Durchfall. Also es ist so, der hat den leichten Hang zum so riesigen, der ist risikofreudiger als wir alle.
Ich glaube tatsächlich, wir könnten noch 1000 Fragen stellen und vielleicht müssen wir auch einfach mal noch eine zweite Folge aufnehmen. Ich würde gerne noch ein neues Spiel ausprobieren, das hast du auch nie mit mir gespielt. Magst du einmal hinter dich greifen und mir die Sachen geben? Ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen am Quatschen. Bisschen. Und zwar kennt ihr das, ich habe das in meiner Jugend sehr viel gespielt, als wir noch cool waren und so, ich habe noch nie und sowas gespielt haben.
Ja.
Fuck, Marry, Kill. Also man kriegt 3 Personen und man muss sich entscheiden, mit wem würde ich schlafen, wen würde ich heiraten und wen würde ich umbringen.
Hypothetisch.
Hypothetisch.
Okay. Achso, ich dachte,
wir bringen natürlich niemanden um.
Mein nächster Podcast, ihr kontrolliert dann, ob ich jemanden umgebracht habe.
Ja, ja, genau. Also Thilo, wir reden hier über die Leute, die du umgebracht hast. Und ich habe euch Ted Bundy mitgebracht, einen der schlimmsten Serienmörder überhaupt.
Der die Homosexuellen umgebracht hat?
Nee, das ist der sehr viele junge Frauen umgebracht hat.
Diese Paare, wo der immer sich die...
Nee, das ist auch nochmal jemand anders, das ist der Zodiac, aber Ted Bundy hat sehr viele junge Frauen in unserem Alter umgebracht, auch ich glaube, wir wären sehr sein Beuteschema gewesen.
Ja,
blond.
Ted Bundy ist so der bekannteste, charmanteste Killer, also es war einer, der alle irgendwie...
ich habe einen Comic über den gelesen.
Kann sein, nee, du hast einen Comic über Jeffrey Dahmer gesehen, ich habe
genau, Instagram-Story gesehen. Stimmt, das habe ich gelesen. Ja. Das ist ein super Comic gewesen.
Ja, ich habe es gesehen, ich habe es auch direkt aufgeschrieben als True Crime-Tipp.
Aber genau, also der ist, muss man sagen, Serienmörder, aber sehr charming, sieht sehr gut aus. Dann haben wir hier...
Wir wissen also, wen du für Fuck nimmst, ja?
Ich habe noch nichts gesagt.
Auch echt, das ist echt auch so ein bisschen gesagt. So. Er hat mehrere junge Frauen umgebracht, ich würde gerne mit ihm schlafen.
Aber
er
war schön. Ich bin sein Opferschema. Aber dann haben wir hier diesen Herrn,
ja?
Kim Jong-un. Sehr, sehr charming auch. Und Donald Trump. Das Schöne an diesem Spiel ist, es sind halt immer drei Leute, die du, glaube ich,
alle drei vernaschen möchtest.
Also, wo es eigentlich keine bessere Wahl zwischen gibt.
Soll ich macht ihr das jetzt alle oder soll ich das machen?
Nee,
oder?
Das Schöne ist, ich habe ja die Frage gestellt, das heißt, okay. Ihr beide müsst es machen.
Willst du anfangen?
Und wir haben nie darüber gesprochen, dass du es einfach mal machst.
Und ich muss einen töten und ich muss mit einem schlafen und ich muss mit einem heiraten.
Du musst einen heiraten. Das sind die einzigen drei Menschen, die es noch gibt auf der Welt.
Also ich wüsste schon mal, mit wem ich schlafen würde.
Und zwar?
Auf jeden Fall mit Kim Jong-un.
Wirklich?
Ja, fände ich total lustig. Stell dir vor, du stehst mit dem Staatschef der Nordkoreaner, das ist das Lustigste der Welt, irgendwie
zu
erzählen.
Glaubst du, der hat einen komischen Fetisch?
Mit Sicherheit.
Okay. Also den haben wir schon. Leo, stimmst du dazu?
Das ist so schwierig.
Die sind alle drei so attraktiv.
Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich will mit Ted Bundy schlafen. Mhm. Aber ist die Prämisse, dass ich dabei, ich würde es überleben. Ich will mit dem schlafen, danach kann ich gehen.
Darüber reden wir ja. Also es geht jetzt einfach
dann
nur...
Dann will ich Ted Bundy. Ich bin einfach oberflächlich gerade.
Okay, wen würdet ihr heiraten?
Ich glaube, ich würde Kim Jong-un heiraten. Also du kannst gerne mit ihm schlafen, ich würde danach heiraten.
Okay, dann genau. Machen wir sonst Rappel.
Komplett.
Das,
ne? Es ist super aufgeteilt. Weil, ich glaube, ich würde ihn ja nicht verstehen. Donald Trump hingegen müsste ich die ganze Zeit zuhören in meiner Ehe. Und das wäre, glaube ich, sehr anstrengend.
Es sei denn, es gibt die neue These, dass eigentlich Melanie Trump hinter Donald Trump alles strukturiert. Und
deswegen würde ich ihn auch heiraten.
Ja.
Also ich glaube, wenn
willst du's rausfinden?
Der ist sehr reich. Sehr dumm. Sein gesundheitlicher Zustand sieht so aus, als wenn er sich einfach selbst erledigt bald. Und dann habe ich einfach seine ganze Kohle. Und würde dann einfach das Geld benutzen, um Bildungsstiftungen zu gründen und
total
zu finanzieren.
Total praktisch gehst du vor.
Ja, sehr so würde ich das machen.
Finde ich sehr
also
gut.
Also würdest du dann Ted Bundy töten, ne?
Bleibt der jetzt, da sozusagen die Abwesenheit seiner Person auf der Welt keinen großen Schaden und das ist vielleicht auch eher besser für alle Frauen, die blond und jung sind.
Ja, ich finde es nett. Also
für Lynn ist es sehr gut.
Ja.
Ich würde dann Kim Jong-un umbringen.
Oh, der ist auch...
So wenig bin dir wert, okay. Aber du bist halt selber auch umgebracht. Also ist in Ordnung. Ja, So viel dazu. Habt ihr sehr schön gelöst. So,
danke,
ich fühle mich wie so eine Schullehrerin.
Ja. Dieses Spiel Master.
Ja.
Sehr gut.
Und
Tilo, vielen, vielen Dank, dass du da
wollen
warst.
Wollen wir noch deine Kategorie abgeben? Also wir haben meine schon nicht gemacht.
Wir haben eine Kategorie am Ende dieses Podcast, wo ich meistens einen Tipp gebe, der sich auf True Crime bezieht. Also es kann ein Buchtipp sein, ein Filmtipp, ein Cocktailtipp, Bloody Mary oder so, keine Ahnung.
Ja.
Also irgendwie eigentlich mit dem Bezug True Crime. Den sich unsere Hörerinnen und Hörer am besten anschauen. Und da du Experte bist, kannst du vielleicht
Lass
einen
auch
Tipp geben.
Deine eigenen Formate.
Das wäre jetzt ein bisschen unkreativ.
Also ihr seid unbedingt Aktenzeichen XY, ne? Das beste True-Crime-Format des deutschen Fernsehens.
Was war ein gutes letztes Mafia-Buch oder sowas?
Ich lese sowas tatsächlich nicht, aber ich habe mich sehr viel mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Und wenn man sich mit True Crime auseinandersetzt, sollte man sich damit, dann kann ich jedem Leser, wer Geduld hat und einen starken Magen, dem empfehle ich das Buch Die Wohlgesinnten.
Okay.
Und wer etwas wissen will über die Ukraine und wie die Ukraine mit dem Holocaust umgegangen ist, der sollte das Buch Bamenyar lesen, was auch sehr interessant ist.
Das sind doch zwei sehr gute Tipps.
Lieben Dank, dass du da warst. Also,
das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Habt ihr übrigens gemerkt, dass es gewittert hat die ganze Zeit draußen?
Wirklich?
Nee.
Also unsere Kamerafrau nickt. Ja, es hat die ganze Zeit gewittert.
Aber das passt doch auch total gut zur Atmosphäre, oder?
Und in dem Sinne, also ich habe mein Getränk ausgetrunken. Ich glaube,
nicht.
Ihr müsst, wir haben...
Du hast gar nicht getrunken.
Nee, traue mich irgendwie, wenn ich von einem 16-Jährigen, saufe mich hier mit Aperol Spritz dabei.
Also ich habe währenddessen getrunken.
Point.
Wie hat es nochmal gerochen?
Aber ich würde sagen, wir können ja darauf anstoßen, dass wir zusammen aufgenommen haben, oder?
Ja,
das
können wir jetzt machen. Prost.
Und dann cheers.
Prost.
Tschüssi.
Tschüss.
Und das ist doch ein perfekter Übergang. Also die Tatsache, dass wir gerade alle das ein oder andere Gläschen Aperol Spritz getrunken haben, ist der perfekte Übergang für die
Werbung.
Und zwar gibt es eine Lösung für uns drei gerade. Wir haben alle schon was getrunken, wir haben alle keinen Bock mehr, richtig viel Geld für ein Taxi auszugeben. Und dafür gibt es die App, die früher mein Taxi war, aber jetzt Free Now heißt.
Aber das Gute ist auch, bei Free Now kann man jetzt nicht nur noch sozusagen ein Taxi bestellen, sondern es gibt auch ganz viele andere Angebote.
Genau, man kann sich einen Scooter mieten, man kann sich ein Fahrrad mieten, man kann selber Auto fahren. Eine Sache, die übrigens, Lynn, du niemals tun solltest, weil dann ist es eine Gefährdung für exakt jeden in deinem Umfeld.
Ja, ich bin dreimal durch meine Prüfung gerasselt, ist okay.
Und hast Angst vor Straßen und Lenkrädern.
Ich nehme das immer, ehrlich gesagt, weil ich finde, also ich habe auch kein Auto, ich bin auch eine schlechte Autofahrerin und ich habe das richtig oft, dass ich irgendwo bin und sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock, 10 Stunden zu laufen und ich könnte jetzt auch in der Viertelstunde zu Hause sein. Ich nehme das gar nicht nur, wenn ich irgendwie abends betrunken bin. Und dann ist es immer richtig entspannt, weil die Fahrer sind irgendwie in 5 Minuten da, es kostet nicht so viel. Deswegen, das ist echt praktisch. Also Free Now ist super für alle Leute, die irgendwie was getrunken haben, nach Hause wollen, für alle Leute, die nicht gern Auto fahren, wie ich, oder für jeder, der irgendwie ein Fahrrad oder einen Roller oder irgendwas braucht.
Genau.
In dem Sinne.
Also perfekt für uns jetzt gerade.
In dem Sinne, Werbung Ende.